Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Das Theatertreffen in Berlin feiert in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen, 50 Jahre Theatertreffen und 35 Jahre Stückemarkt. Vor allem die Auswahl der bemerkenswertesten Inszenierungen, die in Berlin gezeigt werden, führt regelmäßig zu Diskussionen. Darüber hinaus gilt das Berliner Publikum als streng und die Kritik als nahezu unerbittlich. Sebastian Hartmann, Regisseur und Intendant des Zentraltheaters in Leipzig, ist Kritik gewohnt. Er hat zu Beginn seiner Zeit in Leipzig viel Gegenwind erhalten. Nun ist er mit seiner Inszenierung von Krieg und Frieden nach Leo Tolstoi, einer Koproduktion mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen, zum Theatertreffen eingeladen. Karin Fischer hat Sebastian Hartmann zu seiner Arbeit in Leipzig, seiner Auffassung von Theater und seiner Inszenierung befragt.
Sebastian Hartmann, Sie sind mit Krieg und Frieden nach Leo Tolstoi zum Theatertreffen eingeladen. Und das just in dem Moment, in dem Sie in Leipzig Ihren Abschied eingeläutet haben mit den sogenannten Leipziger Festspielen. Auf die kommen wir später noch. Zuerst die Frage, was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung, die Einladung nach Berlin?
Das hat mich in einem ganz merkwürdigen Augenblick getroffen. Ich weiß noch, da habe ich in der Badewanne gelegen und von Sorokin ja Schneesturm gelesen und plötzlich ruft mich jemand an und gratuliert mir zur Einladung vom Theatertreffen und die Spatzen pfiffen es zwar schon von den Dächern, allerdings so persönliche Bedeutung, weiß ich nicht, Bedeutung für den Regisseur, fürs Ensemble, fürs Theater ist sicherlich eine große Wertschätzung, wenn man das so allgemein formulieren kann. Mhm. Letztlich findet eine Arbeit ja immer in dem Ensemble und in der Stadt statt und ein Festival ist ein Festival. Und dass dieses Theatertreffen ein bestimmtes Renommee hat seit vielen Jahren, das wissen wir alle.
In Krieg und Frieden ist alles drin, sagt man, was die Menschen in Leipzig, also ihr Publikum, geliebt und gehasst hat. Die großartigen Bilder, der Slapstick, die Improvisation, ein suggestiver Soundtrack. Nicht die Nacherzählung, keine klaren Rollen, nicht das ganze Werk. Das wäre jetzt auch ein bisschen hybride bei einem 2000-Seiten-Roman. Ja. Man ist begeistert und man ist genervt. So könnte man die Beschreibungen vielleicht auf einen kurzen Nenner bringen. Wenn Sie selbst diese Arbeit beschreiben, was ist Ihnen denn dann wichtig?
Das hat sehr lange gedauert, bis ich mich zu dieser Konzeption durchringen konnte, keine wirkliche Rollenverteilung zu machen. Mir war wichtig, der Tolstoi wollte den Roman ja, glaube ich, Ende gut, alles gut nennen. Und er ist ein Genie, sicherlich ein literarisches. Als Philosoph ist er mit Sicherheit auch zu hinterfragen. Und mit seinen 36 Jahren so viel zu schreiben, ist nochmal mega beeindruckend. Für mich war aber eher die Symbiose aus Krieg und Frieden als Zustand viel wichtiger. Und für mich war auch ein gesellschaftliches Panorama anno 1805 oder 1812 wichtig, sondern ich habe halt nach dem Zustand unserer Gegenwart gesucht. Also warum wir nicht in der Lage sind, im Frieden zu leben und warum wir permanent im Krieg sind, obwohl wir gerade einen Friedensnobelpreis in Europa bekommen haben und liebevoll weggucken, dass wir zu den größten Rüstungsexporteuren gehören, dass wir in den 90er Jahren einen Genozid auf dem Balkan hatten und wir kriegen aber trotzdem einen Friedensnobelpreis. Und ich glaube, dass es uns Menschen auch nicht so richtig bewusst ist, was mit unseren Steuergeldern gemacht wird. Und wir haben auch wenig Einfluss darauf. Also wir können ab und zu mal wählen, aber die Zuständigkeit des Individuums, was wirklich handelt, ist im Begriffschaos in den Nullerjahren sehr schwer geworden. Und ich glaube, davon handelt dieser Abend.
Was hat Tolstoi da zu sagen?
In meiner Inszenierung oder in dem Roman?
In Ihrer Inszenierung und im Roman?
Also es sind zwei unterschiedliche Zustände. Also Tolstoi sucht in diesem Roman, glaube ich, nach dem Mysterium und nach der Frage, was uns antreibt, was uns von links nach rechts treibt und von oben nach unten. Und er macht es über riesengroße Schlachten zwischen Russland und Frankreich. Er beschreibt es aber auch im Individuum über Liebe, über Tod, über Krankheit, über Geburt, über Sterbemomente. Und zieht dann so eine Quersumme und fragt immer nach Gott. In seiner Beichte, in dem letzten Buch von Tolstoi, ziemlich klein, aber lesenswert, beschreibt er, wie es ihn getroffen hat als Student in der Zeit der Aufklärung, dass man sagte, Gott ist tot. Und er fragt halt, was treibt die Lokomotive an? Das ist das Zentrum des Romans, also wo dann auch eine etwas nervige, 300 Seiten geschriebene Philosophie kommt von dem Tolstoi, die wesentlich schwächer ist als das, was er vorher literarisch im Panorama erarbeitet. Da fängt auch meine Inszenierung an, ein bisschen unglaubwürdig zu werden im dritten Teil. Manche mögen das, manche denken, ich veralber da irgendwas von dem Roman. Dabei stelle ich mich einer bestimmten Naivität, also die Tolstoi da beschreibt. Und für mich hier und heute, das habe ich ja eben schon gesagt, ist der Zustand von Krieg und Frieden und nicht Krieg und Frieden, also als ein Wort, wichtig gewesen, das in diese Inszenierung hineinzutreiben. Und da war es mir nicht wichtig, einen André oder eine Sonja oder einen Pierre oder eine Natascha zu verfolgen mit ihrem Individualschicksal, sondern immer die großen Fragen zu stellen. Und ich glaube, dass die in unserer Gegenwart momentan nicht mehr so gestellt werden. Also wir haben andere Probleme. Wir haben Probleme von Herrn Hoeneß und Bayern München. Wir haben Probleme, ob Frau Merkel wieder eine Wahl gewinnt oder der Politiker gerade das gemacht hat. Aber inhaltlich tun wir uns recht schwer.
Wenn es um die ganz großen Fragen geht, die Zerstörungskraft des Menschen, seine Fähigkeit auch zur Liebe und auch zur Grausamkeit. Das heißt aber, Sie trauen dem Theater alles zu.
Ach, das ist eine liebevolle Frage. Das ist ja meine Ausdrucksform. Also ich habe ja lange in meinem Leben gesucht, bis ich was mache, was ich vielleicht, man soll ja nie sagen, dass man was kann, aber bis ich was mache, was mich halbwegs ausfüllt. Also muss ich natürlich auch daran glauben, obwohl Glauben wieder auch ein sehr komplizierter und auseinandernehmbarer Begriff ist. Ja, natürlich, wenn ich in diesen Raum reingehe, unterstelle ich ihm eine ganze Menge und bin dann oft überrascht, was tatsächlich passiert oder was gar nicht passiert.
Ich wollte Sie nach so etwas wie einem Theater-Credo ausforschen. Das ist die Frage danach, wie stark, wie politisch, wie fremd, wie unbequem, wie schön Theater sein sollte, müsste, darf in Ihren Händen.
Ich bin ja kein Rationalist, aber ich bin auch kein Romantiker. Weder bin ich Esoteriker, noch bin ich spirituell. Ich bin überzeugt davon, dass wir in einem sehr zerrissenen Zustand leben und dass das Theater eine Form anbieten kann, wo du in dem Medium live über unterschiedlichste Thesen natürlich und Formen etwas direkt von Körper zu Körper übertragen bekommst. Und darf man durchaus über die Intellektualität und das Verstehen im Ratio laufen andere Schwingungen. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass das ist am Theater, was auch nonverbal abläuft. Also wenn zum Beispiel im Krieg und Frieden im dritten Teil zwei Figuren in Pappkartons auf die Bühne kommen und gegenseitig korpulieren, fragt der Zuschauer, mein Gott, Herr Hartmann, was ist Ihnen denn da eingefallen? Mhm. Und ich sage, Moment mal, also im zweiten Teil in der Szene, wo Natascha das Theater beschreibt, kurz vor dem großen Krieg und alle Figuren erschießt, redet sie, macht sie die Beschreibung, wie sie in der Oper sitzt im Roman. Und da spricht Natascha von Pappkartons, dass das Bühnenbild aus Pappkartons gemacht ist, dass Pappkartons Bäume darstellen, Figuren darstellen. Und das wird dann einfach nochmal im Bild aufgegriffen. Phänomenal ist, dass diese Szene sehr, sehr wohl, sehr gut von dem Zuschauer beschrieben wird, aber das Wort Pappkartons einfach nicht standhält. Also der Zuschauer ist dann wahrscheinlich schon nach 3 Stunden Theater in einem völlig anderen Programm und in einer völlig anderen Wahrnehmung als im Aufgreifen dieses Begriffes, der später dann ins Bild genommen wird und man denkt, das ist einfach nur eine abstrakte, blöde Idee von dem Hartmann, ja.
Stichwort Zuschauer. Mit Krieg und Frieden war das Theater in Leipzig wieder voll. Das war ja nicht immer so.
Frau Fischer, dieses Mantra seit 5 Jahren, ich verstehe es nicht. Wir haben ab der ersten Spielzeit mehr Zuschauer gehabt als mein Intendantenvorgänger. Wir haben uns kontinuierlich gesteigert. Wir haben sehr besonderes.
Zur ersten Aussage kommt dann immer in Parenthese die Aussage, dass Wolfgang Engel ja auch die Säle zuletzt leer gespielt hatte.
Okay, gut. Trotzdem ist es so, ja, wieder voll. Na gut, wir sind voll. Und Krieg und Frieden hat das Theater nicht alleine voll gemacht. Krieg und Frieden war vielleicht eine Wetterscheide, also wo wir richtig gemerkt haben, dass wir nicht mehr alleine über das Event arbeiten und über einzelne Phänomene, sondern dass das Ensemble und die Art, Theater zu machen, tatsächlich in der Stadt ankommt, sich ein eigenes Publikum, ein wertvolles Publikum gefunden hat, das mit uns im Diskurs steht.
Haben Sie die Zuschauer zu Beginn Ihrer Intendanz nicht einfach überfordert mit einem radikalen Konzept auch von Diskurstheater, mit diesem konsequenten Einbau mehrerer Metaebenen in jeder Inszenierung, mit einem großen Raum für Dekonstruktion, Improvisation? Wie sehen Sie sozusagen die Entwicklungsgeschichte Ihrer Arbeit in dieser Stadt?
Schublade auf, Schublade zu. Was ich sehr witzig fand, war, dass mein Chefdramaturg in der zweiten Spielzeit auf einer Intendantenrunde war in Berlin und dass mein von mir sehr geschätzter Kollege Uli Kuhorn davon sprach, dass im Leipziger Zentraltheater nun tatsächlich das Stadttheater funktioniert, weil der Spielplan funktioniert, und er führte im Rahmen dieser Äußerung 5 Inszenierungen oder 4 Inszenierungen auf, nämlich die Klimarevue, eines langen Tagesreise in die Nacht, Arsen und Spitzenhäubchen und Black Rider. Mhm. Und meinte, dass das jetzt praktisch in der zweiten Spielzeit angekommen ist. Und dabei zählte er Inszenierung der ersten Spielzeit auf. Wir sind hier sehr hart aufgeschlagen. Das war aus meiner Sicht notwendig, um das Leipziger Theater überhaupt erstmal wieder in die Stadt zu stellen.
Sie haben ja eben in der ersten Spielzeit gerade kein Stadttheater gemacht, sondern sozusagen die Künste zusammengeschüttelt, wo ja auch alles mögliche andere
dazu. Mit Verlaub, Frau Fischer, das stimmt nicht. Also eines langen Tagesreise in die Nacht, Arsen und Spitzenhäubchen, die Klimarevue von Reinhard Grebe, das sind richtige Stadttheaterformate, die auch sehr wohl und sehr gut beim Publikum gegriffen hatten. Also, dass wir mit dem Aufschlag Matthäus Passion ein künstlerisch-ästhetisches Format angeboten haben, das ist ja wohl das gute Recht eines Hauses.
Natürlich.
Dass wir danach aber angefangen haben, einen homogenen und komplexen Spielplan aufzubauen, dass wir schon in der Pressekonferenz im Mai gesagt haben, im Dezember werden wir uns mit dem Publikum zusammensetzen und darüber sprechen, wer wir sind. Und das Publikum wird sagen können, wer sie sind und was sie wollen. Und das haben wir dann auch gemacht, dass wir uns mit, ich glaube, damals 700 Leuten im Saal getroffen haben. Und wir haben sehr, sehr hart und sehr wichtig und sehr direkt über das Theater diskutiert. Und plötzlich war das Begehren nach Kommunikation da, plötzlich war das Begehren nach Programmheften da, die wir abgeschafft haben, weil wir immer Angst hatten vor diesen verstaubten Programmheften, die dann zu Hause in irgendeiner Ecke liegen und nach 5 Jahren dann irgendwie liebevoll oder lieblos aussortiert werden. Mhm. Und da hatten wir das Gefühl, wir haben tatsächlich Bedürfnisse produziert. Und das war auch unser Konzept.
Die dann auch artikuliert werden.
Ja.
Sie haben gesagt,
ja,
Sie sind hart aufgeschlagen. Es gibt große Teile des ehemaligen Leipziger Publikums, die sich Ihnen aber dann doch konsequent verweigert haben. Die Presse hat draufgehauen, die Kulturbürokratie war ab einem bestimmten Punkt, ja, dagegen. Und man hat Ihnen, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass Sie in Leipzig geboren wurden, als Sie zurückkamen, Arroganz vorgeworfen, vor allem eben gegenüber dem sogenannten Bildungsbürgertum.
Ja, naja, Frau Fischer, da gibt's diesen klugen Satz oder diesen Ausspruch, alle mögen den Verrat, aber niemand den Verräter. Ja? Wenn man an ein Theater kommt, das man eröffnet, und am Tag der Eröffnung, für den dritten Tag nach der Eröffnung, wir haben an einem Donnerstag am 18. September eröffnet und hatten für den Samstag 85 vorverkaufte Karten für den großen Saal, dann weiß ich nicht, von welchem Publikum Sie reden, das wir verjagt haben, sondern da gab es einfach keins. Und die 200-300 Leute, die hier in Leipzig davon reden, dass sie Bildungsbürgertum sind, auf die kann ich dann auch ehrlich gesagt verzichten. Mhm. Wenn mein geschätzter Kollege in Dresden, Herr Schulz, einen Abonnementstamm von knapp 10.000 Leuten vorfindet, dann reden wir von Dresden überhaupt erstmal als Theaterstadt, aber dann hat er natürlich ein ganz anderes Profil aufzubauen. Ich war damals in der Stromberg-Ära am Schauspielhaus in Hamburg, mhm, wo Stromberg nach der ersten Spielzeit 95.000 Zuschauer hatte. In dem Jahr davor, wo Herr Baumbauer Theater des Jahrzehnts wurde, hatte er, glaube ich, 275.000. Und das war ein Fiasko. Und wenn man dann da aber in der Intendanz sitzt, dann hat man nicht das Problem, wie kriegt man überhaupt Leute ins Theater, sondern wie kriegt man sie wieder ins Theater. In Leipzig haben wir das Problem, wie kommt man überhaupt in dieses Theater rein? Da gibt es keinen seelischen Trampelpfad. Ich habe ein Abonnement 1500 Leute vorgefunden. Von diesen 1500 Leuten waren 750 das Melange-Abo. Das hieß, einmal im Jahr in die Oper gehen und einmal im Jahr in das Theater gehen. Und der Rest waren dann so 800, knapp 1000 richtige Abonnenten. Mhm. Und mit 1000 Abonnenten kann ich aber keinen Spielplan machen.
Wie erklären Sie sich das, Sebastian Hartmann?
Wie erklären Sie sich das?
Ja. Was hat das für historische, was hat das für mentalitätsgeschichtliche, was hat das für bildungsmäßige Ursachen?
Oh, da muss man weit ausholen. Also Es klingt ja jetzt so, als ob ich mich hier für den Ehrenretter halte oder für irgendjemand. Ich finde nur, dass oft an den Tatsachen vorbeigeredet wird. Es war so, dass in der DDR dieses Theater wie ein Kombinat geleitet wurde. Das war im Zusammenhang mit der Oper ein großes, komplexes Kulturgebilde. Leipzig war Messestadt. Das heißt also von den Organen extrem überprüft, weil hier zweimal im Jahr zur Herbst- und zur Wintermesse das westliche Ausland gekommen ist. Mhm. Hier gab es einzigartig für die DDR von der Stasi überprüfte Prostituierte. Diese Stadt war komplett in der Hand der Partei. Der Karl Georg Kaiser war, viele Leute, die ihn noch kennen, vielleicht kein schlechter Kulturmensch, aber er war im ZK der SED. Also diese Theater wurde parteikonform geleitet. In der DDR ist man damals entweder an die Volksbühne gegangen oder ins Deutsche Theater. Man ist nach Dresden gefahren, man ist nach Schwerin gefahren, nach Magdeburg, nach Karl-Marx-Stadt. Gab auch mal eine kleine Zelle in Anklam. Aber man ist nicht nach Leipzig gefahren. Leipzig hatte vor der Wende 95 Schauspieler, 3 Spielstätten. Und die Schauspieler waren top, das wusste man in Deutschland. Aber sie waren halt Reisekader, das heißt, sie waren durchleuchtet. Und dieses Theater wurde auch geleitet wie ein Kombinat. Das heißt, entweder war es voll, weil die Leute mit Bussen aus Buna-Schkopau und Bitterfeld hierher gekarrt worden sind und per Parteiverpflichtung den Saal füllten. Und wenn mal eine Schicht umgeschmissen wurde, war der Saal plötzlich leer. Mhm. Wissen Sie, ich habe in Hamburg gearbeitet, am Wiener Burgtheater gearbeitet, ich arbeite international. Und es ist schon ganz interessant, wenn man Publikumsstämme wahrnimmt. Bei mir zum Beispiel fällt eine komplette Generation komplett aus. Und zwar ist das meine Generation, mein Alter.
Ja.
Was denken Sie, wie lange das gedauert hat, bis ein Neo Rauchmer ins Theater gekommen ist, bis ein Judy Lübcke von der Galerie Eigenart, bis wir die Leute bekommen haben, dass die Vertrauen haben, dass hier modernes, interessantes Theater gemacht wird.
Ja, das heißt, also, der Schatten der DDR und die Überzeugung, da wird sozusagen parteikonform und überhaupt politikkonform, die da oben, wir da unten Theater gemacht, hat so lange gehalten.
Naja,
und Sie waren dann sozusagen der Crashkurs in Radikalaufklärung?
Naja, anders. Wenn ich keine Initialzündung habe für das Erlebnis Theater als junger Mensch, der ich dann da mit 14, 15 mal reingetrieben werde durch meine Deutschlehrerin, dann hält das auch für mein Leben. Ja. Mhm. Wenn ich nicht über Generationen an dieses Phänomen Theater herangeführt werde. Und das ist hier leider nicht passiert. Also da kann man dreimal über Partei und DDR reden, sondern soll man einfach sagen, es gibt hier keinen wirklich guten Grundstamm. Wir haben jetzt hier 5 Jahre daran gearbeitet, überhaupt erstmal wieder einen Grundstamm zu erarbeiten. Ich glaube, wir gehören zu dem Theater in Deutschland, was das jüngste Publikum hat, die jüngste Publikumsstruktur. Darauf sind wir stolz, aber mir fehlt nach wie vor meine Generation, mein Alter.
Die Verjüngung des Publikums ist natürlich sozusagen ein Erfolg des fast kompletten Austauschs ihres Publikums überhaupt. Andere
das
Intendanten
ist so allgemein,
sind vermutlich,
Frau Fischer, ich muss da echt ein volles Veto einlegen.
Bitte.
Wenn es vorher ein Publikum gegeben hätte, dann kann man auch von einem Austausch von einem Publikum reden. Aber die Vorstellung, in denen ich da drin gesessen habe, da saßen 40, 50 Leute in dem 700-Mann-Saal.
Nun haben Sie, Sebastian Hartmann, eine ziemlich steile Lernkurve auch des Leipziger Publikums, wenn es bei Ihnen war, beschrieben. Hm. Hatten Sie auch eine?
Lernkurve. Das klingt so, als ob ich irgendwie Didakt werde oder irgendwas vorgeben würde.
Nö, lassen Sie uns von Erfahrungen sprechen.
Ja, also was ich für mich gelernt habe, ist, dass ich mir das alles in Zukunft sehr genau überlegen werde, was ich tue. Ja, Sie erleben mich ja jetzt hier im Gespräch und werden sich im Hinterkopf natürlich denken, der sagt das, der sagt das, der sagt das. Na, der ist ja ganz schön von sich überzeugt. Das muss man vielleicht auch, wenn man so eine große Aufgabe wahrnimmt. Aber das, was ich lerne, ist, oder was ich gelernt habe, ist, dass es vielleicht nicht immer richtig ist, so laut zu sein.
Ich fand an Ihrem Konzept charmant und sehr besonders, dass das Zentraltheater sich einen Hausphilosophen leistet. Wir kennen kluge und philosophisch interessierte Chefdramaturgen. Was ist der Unterschied?
Es war eine starke Sehnsucht, ein freies Radikal am Haus zu haben. Also der Guillaume Paoli, den wir da haben als Hausphilosoph, der hatte vorher zwar hier und da mal Berührungspunkte mit dem Theater, aber jetzt nicht im professionellen Sinne. Und uns war es wichtig, in den Leitungssitzungen, Dramaturgiesitzungen, jemand tatsächlich anders und klug und wichtig Denkenden zu haben, als, wissen Sie, wir Theaterleute inklusive Dramaturg und Intendanten, wir sind ja getrieben von Jahrzehnte geprägten Reflexen und Mustern. Mhm. Wir glauben immer zu wissen, wie Theater funktioniert. Wir glauben zu wissen, welches Stück auf welches folgen muss. Und jeder Dramaturg schafft es auch, den gestiefelten Kater mit Richard III. Und Hamlet zu verbinden, um da ein Spielzeitmotto draus zu machen. Mit der Hausphilosophie haben wir versucht, nochmal ein inneres Klima zu schaffen, wo wir in einer anderen Qualität diskutieren. Das war eine Hypothese. Inzwischen ist es Muskulatur geworden, weil wir einfach tatsächlich 5 Jahre damit sehr interessant gearbeitet haben.
Und ja auch nach außen hin, so wie ich das verstehe, war das Teil des Konzepts, dass sozusagen die Grenzen auch zwischen den Machern und den Zuschauern einreißen wollte.
Naja, einreißen, das klingt schon wieder so kämpferisch. Wir haben einfach gesagt, dass wir ein Theater als einen bestimmten Ort begreifen in einer Stadt und nicht nur als Bildungstempel, an dem 19.30 Uhr der Vorhang aufgeht und 22 Uhr liebevoll wieder zu, sondern wir haben gesagt, wir wollen mehr. Wir wollen mit jungen Menschen arbeiten, wir wollen mit genreübergreifenden Positionen arbeiten, wir wollen mit der Musik zusammenarbeiten, wir wollen mit der bildenden Kunst zusammenarbeiten, wir wollen mit Off-Theater-Künstlern zusammenarbeiten, wir wollen mit Behinderten zusammenarbeiten, wir wollen mit Alten zusammenarbeiten, wir wollen mit Jugendlichen zusammenarbeiten, wir wollen mit Arbeitslosen arbeiten, wir wollen mit der Gesellschaft arbeiten und nicht nur mit denen, die sich für irgendein Theaterpublikum halten. Ich fand das auch ganz schön, wie der Guillaume Paoli seinen ersten Aufschlag gebaut hat, dass er eine Prüfgesellschaft für Sinn und Zweck gegründet hat, ja, der mittlerweile auch einige Mitglieder angehören und die sich da immer wieder treffen und über Sinn und Zweck von Theater natürlich, aber auch von Sinn und Zweck von dem, was wir da mit dem Leben treiben, diskutieren, sprechen und sich dabei erlebbar machen. Was auch sehr schön ist, ist, dass der Guillaume eine philosophische Praxis gegründet hat. Da kann man montags hingehen, muss sich allerdings lange anmelden und kann ein Einzelgespräch mit einem Philosophen führen und nicht mit einem Psychologen, was erstaunliche Effekte zeitigt. Also was der Guillaume da zum Teil erzählt, welche Menschen mit welcher Not, nicht mit einer psychologischen, sondern philosophischen Not zu ihm kommen, das ist schon sehr besonders.
Lassen Sie uns, Sebastian Hartmann, zum Schluss auf die Russen zurückkommen, mit denen Sie die Leipziger Festspiele eröffnet haben. Und erklären Sie bitte noch mal kurz, was und warum Sie das dort und wie machen.
Die Leipziger Festspiele, das ist ein charmanter Titel. Wir haben gesagt, wir machen die längsten Festspiele, die es überhaupt gibt, mit sicherlich dem kleinsten Budget. Der Gedanke war, wir hatten immer die Sehnsucht, die Grenzlinie zwischen Zuschauerraum und Bühne aufzulösen. Das heißt also, ich rede immer mit meinen Zuschauern, dass ich sage, der Dialog findet auch von der Bühne in den Zuschauerraum statt, auch wenn es ein nonverbaler Dialog ist, ist es aber ein wichtiger Dialog. Und oft habe ich das Gefühl, dass das nicht genau genug markiert ist, sondern dass man einfach sagt, so im Saal ist es dunkel und ich erlebe hier was und da oben findet was statt und das löse ich von mir ab. Und das haben wir in vielen Methoden und Inszenierungsformen untersucht hier in den Jahren. Und die Sehnsucht war ganz stark, 360-Grad-Theater aufzubauen.
Jetzt gibt es also ein Amphitheater und fast vier Monate Stücke in sehr, sehr schneller Folge, die sehr wenig aufwendig geprobt sind zum Abschluss ihrer Intendanz in Leipzig.
Also erstens war es natürlich der Gedanke zu sagen, hier sollen nochmal alle kommen, die da waren oder die, die nicht gekommen sind, aber die gerne kommen wollten. Und der andere Gedanke ist wiederum eine methodische Untersuchung. Was passiert nach 14 Tagen? Was passiert mit dem Schauspielerkörper? Was passiert mit dem Regisseur? Was passiert mit dem ganzen Akt Theater machen? Was kommt da raus, wenn man so eine Begrenzung hat? Weil wir immer glauben, das muss 6, 7, 8 Wochen dauern und das Stück muss so und so groß sein und das führt zu dem und dem Ausschlag. Also wir sind jetzt in der Lage, uns sehr unterschiedlich mit Stoffen zu beschäftigen und die Leute, die jetzt in die Arena kommen, erwarten jetzt auch keinen traditionellen Theaterabend. Da steht dann eben ein junger Schauspieler 1:40 vorm Publikum alleine und trägt den Traum eines lächerlichen Menschen vor. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, Frau Fischer, ich habe das noch nie erlebt, dass so viele Menschen geweint haben in einem Theater. Das scheint schon eine ganz eigene Kraft zu haben, dieser Ort. Und dann ist es ganz schön, wenn eine Woche später dann Klaus-Maria Brandauer was von Wagner vorliest und wieder eine Woche später in der Arena geboxt wird. Und wieder eine Woche später Gerhard Schöne ein Programm für Kinder macht und die Arena voller Kinder ist. Ja, das ist ganz schön. Und wir machen da Konzerte. Es war auch so ein Gedanke zu sagen, ich bin ja hier quasi selbst gewählt gegangen. Das hat viele unterschiedliche Gründe gehabt. Aber ich bin ja nicht gegangen worden, sondern habe gesagt, hier endet mein Vertrag. Ich werde jetzt 45, bin noch relativ jung. Ich sterbe ja nicht, ja, und will ja nicht begraben werden. Also muss man irgendwann auch mit dem Aufhören beginnen. Und das, was wir da jetzt am Ende untersuchen, ist halt kein Abspielprogramm, sondern wieder ein neuer Beginn, etwas zu denken und nochmal gemeinsam zu lernen oder zu überprüfen, was sich ja dann sowieso erst in manchmal Jahren verwandelt.
In den Kulturfragen hörten Sie anlässlich des Berliner Theatertreffens den Intendanten des Zentraltheaters in Leipzig, Sebastian Hartmann, im Gespräch mit Karin Fischer. Eine Diskussion zu 50 Jahren Theatertreffen hören Sie in der Sendung Das Kulturgespräch am kommenden Freitag um 19:15 Uhr.